Ihr Lieben, heute Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Ich kann mich erinnern, ich hatte dazu das erste Mal was gesagt, aber offenbar hat sich das niemand aufgeschrieben. Und ist nochmal so jemand zu lieb und holt meine kleine Bibel von hinten. Tisch oder Sofa musst du liegen. Während ich weg bin, wird hier auch geräubert, ne? Nee, das ist es nicht. Nee. Ist es der Karton? Mann. Ist es der, den ich hier liegen hatte? Ach so. Das ist dann das Gegenteil von Räubern, dass man nämlich was reinkriegt in den Karton. The first one. Lasst uns in 1. Samuel 9, Vers 9 gucken. Heute muss ich mir Mühe geben, nicht Englisch zu reden, warum auch immer. Deine Mitarbeiter nicht. Ja, Moment. Ja. Okay. Und das war nicht der Mann Gottes von Juda, sondern das war diese Geschichte mit Elisa. Stimmt. Als Elisa sitzt und der König nach ihm schickt, um ihn den Kopf zu nehmen, da sitzt er und hat eine geistliche Wahrnehmung und sagt, seht ihr ihn nicht kommen und hört ihr nicht schon seine Schritte, obwohl der Bote noch fern war. Vielleicht gehen wir tatsächlich zuerst nochmal in diesen Text, weil er uns schon vertraut ist. 1. Könige 4. Herr Jesus, wir wollen deinen Namen über diesem Tag anrufen und dich loben. Über diese Dinge, die du unter uns offenbar machst, dass wir hier nicht nur Theorie haben, sondern praktisch das erleben, was du wirkst und was uns in deinem Wort gegeben ist. Danke, dass es ein lebendiges Wort ist. Danke, dass du selber das Wort des Lebens bist und unter uns in diesen Tagen wirkst. So segne uns diesen Vormittag und versorge du uns mit dem Notwendigen, was wir brauchen. Amen. Jesus sagte in der Bergpredigt, ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollt nicht fälschlich schwören. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt, schwört überhaupt nicht. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein und so weiter. Weil Schwüre fast immer aus Situationen geboren werden, in der Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Also, wo sie nicht bedacht reden, sondern wo sie aus dem Affekt heraus was sagen. Wenn man genau hört, was der König sagt, so soll Gott mir tun und so hinzufügen, wenn ich heute nicht dem Elia den Kopf runterschlage, heißt, wenn ich das bei Elia nicht mache, dann soll Gott mir den runterschlagen. Das ist zwar das ist die klassische Schwurformel der Juden gewesen, so soll Gott mir tun und so hinzufügen. Da wird eben ausdrücklich nicht gesagt, was er tun soll und was er noch da drauf packen soll. Aber sprachlich wird es immer verknüpft mit dem, was man beschwört. Und von daher stimmt genau das, was Matthias eben gesagt hat. Er hat sich damit selber verflucht. Wo sie ihn umbringen wollen und es 40 Leute verschwören sich und sagen, wir werden so lange nichts essen, bis wir dem endlich tot haben. Die sind nicht verhungert. Das heißt, sie haben diese Sache dann natürlich gebrochen, aber dieser Fluch liegt auf ihnen, ihr Lieben. Und ich sage das mal an dieser Stelle, für uns als Hilfestellung, wo immer Gott und Gottes Geist uns erinnert, wo solche Schwüre oder Selbstverfluchungen auf uns liegen, die müssen im Einzelnen gelöst werden. Das kann man nicht so sagen, naja, war mal so, vergessen wir es mal. Die wirken in dieser zerstörerischen Weise weiter. Solche Selbstfestlegungen, inzwischen hat das sogar gerade die Psychologie entdeckt und da hast du ein bisschen anders. Wie nennt man das denn? Gibt ganze Bücher zu. Festlegung oder so ähnlich? Festlegung, ja? Dass man also Festlegungen widerrufen muss. Und auch Zuschreibungen, die den Charakter von Flüchen haben, aus dir wird sowieso nichts, oder du wirst schon sehen, was dir dabei reinkommt. das sind solche Drohungen, da gewöhnt man sich in manchen Familien regelrecht daran, weil man es gar nicht anders kennt. Aber das sind wirksame Flüche von Menschen, nicht berechtigte Flüche. Ich unterscheide das, ja. Es gibt ja diese drei Sorten von Flüchen. Wirksame, unwirksame und Flüche Gottes. Wirksamer Fluch hängt immer damit zusammen, dass ich selber ein Mensch bin, der bereit ist zu fluchen. Oder verdiente und unverdiente. Statt wirksam und unwirksam kann ich auch sagen verdiente und unverdiente. Unverdiente Flüche treffen nicht ein. Ein Fluch ist immer dann verdient, wenn ich selber ein Mensch bin, der gerne flucht. Oder der andere verwünscht. Deswegen ist uns gesagt, dass wir vergeben sollen. Deswegen ist uns gesagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Nicht, weil das ein Übermenschliches von uns erwartet, sondern weil das tatsächlich zu unserer eigenen geistigen und seelischen Hygiene gehört. Wenn ich mich mit dem Dreck nicht abgebe, bleibt an mir nicht kleben. Wenn ich selber nicht Böses rede, rutscht das böse Reden anderer an mir ab. Kann man an den paar Leuten ablesen, die voll Geistes sind in ihrem Reden. Eine Frau wie Emmy Schwuchow, kennt ihr ja, die wirklich voller Gutem ist und die Böses nicht aus ihrem Mund lässt, die mag man nicht mögen, aber man kann über sie kein schlechtes Wort sagen. Ja, es gibt also Leute, die sagen, naja, so werde ich sowieso nie. Aber es bleibt nichts an ihr hängen, wenn andere Leute sagen, die kämpfen gegen das Böse aktiv, dann verhagelt man sich und dann wird auch viel Böses auf die geworfen. Ja? Dazu sagt die Schrift, das sollte nicht so sein, liebe Brüder, Jakobus 3. Also, dass aus einer Quelle Bitteres und Süßes gleichzeitig sprudelt. Es geht in der Natur nicht und deswegen sollte das auch nicht bei Gläubigen sein, dass aus deren Mund Böses hervorgeht. Das heißt nicht, dass man nicht Sachen deutlich ansprechen kann. Also, ich habe das gestern Abend ja sehr klar gesagt. Also diese frömmelnde Sprache ist nicht das, was im Gegensatz da gemeint ist. Aber das hat mehr mit unserer Herzenshaltung zu tun. Und deswegen wird uns das ganz klar gesagt, nicht uns mit Schwüren oder Flüchen abzugeben, nicht uns damit zu belasten, heißt es. Elisa saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm und der König sandte einen Mann vor sich her. 32. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte er zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Noch redete er mit ihnen, siehe, da kam der Bote zu ihm herab, und er sagte, siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Wer hat den letzten Satz gesagt? Das ist ein wichtiger Punkt. Geht ganz klar aus dem Text hervor und doch verstehen es viele nicht. Und damit sind wir bei prophetischer Wahrnehmung. Ich lese nochmal weiter. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizenkries für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Also, nochmal. Aber es wird noch deutlich in Vers 32 vorneweg, Elisa saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm und der König sandte einen Mann vor sich her. Das bedeutet doch genau, dass er nur hinter dem Mann gleich herkommt. Er sandte einen vor sich her. Und das wird im nächsten Satz nochmal bestätigt. Elisa sieht und hört, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Logisch, hä? Aber ihr Lieben, wenn wir das Wort nicht so ernst nehmen, es erschließt sich uns nie. Ich werbe seit Jahren darum, lest doch mal nicht mit dieser voreingenommenen Blende, habe ich schon mal gehört, ach ja, der eine wird dann tot getrampelt. Sondern lest doch mal das Wort, wie es steht. Dann erst erschließt sich das. Weißt du, man braucht nicht studiert zu haben, aber ich muss das Wort studieren. Und das ist nicht zu schwer. Kann man sich mal irren. Aber es nimmt uns nicht die Verpflichtung, das Wort wirklich mal ernst zu nehmen und auch mal sprachlich das aufzugliedern, wenn ich es nicht verstehe, statt dann drüber wegzugehen, zu sagen, okay, wie war das eben gemeint? Nochmal. Und noch ein drittes Mal, ach so, habe ich das richtig verstanden? Das ist überhaupt nichts dabei. Aber mit weniger ist eben auch nichts zu haben. Dann erschließt sich das Wort uns schwer. Und ich bin ja nicht hier, um die Leute zu belustigen oder irgendwas Hochtrabendes zu erzählen, sondern wenn, dann möchte ich eine Anleitung geben, dass das, was wir hier in diesen Tagen gemeinsam machen, im Alltag sich fortsetzt. Was nützt es uns sonst? Ich kann nicht bloß ein oder zweimal im Jahr zu einer Konferenz fahren und lasse mir die Ohren dann voll blasen und danach geht mein Leben so weiter wie vorne weg. Und wenn wir über prophetische Wahrnehmung reden, dann sage ich nochmal, dann beginnt es mit dem präzisen Hören. Und präzis hören heißt, die Einzelteile mal rauszusuchen und nicht mit Spekulation zu füllen. Das ist die große Gefahr, wie man heute mit prophetischen Worten umgeht. Was man nicht versteht, untersucht man nicht, sondern man füllt es mit Spekulationen. Wir haben das jetzt exemplarisch und ihr merkt, dass ich ein bisschen ungehalten darüber bin. Und ich sage mal, ich bin mit Recht ungehalten. Wenn ich hier rede und man nimmt noch nicht mal die Frage ernst, fragt aber auch nicht zurück, sondern antwortet irgendwas, dann zeigt mir das ein Stückchen die Haltung, wie derjenige Gott gegenüber ist. Wie derjenige Gott gegenüber ist. Eben auch, ich sage nicht mal, schlusig. Nicht mit den Gedanken, mit dem Herzen, mit dem ganzen Inneren dabei. Und dann komme ich natürlich zu Fehlinformationen. Und das ist ein Übel in der Christenheit, dass es an Erkenntnis Gottes mangelt. Und das hat ein Stückchen was mit Fleiß zu tun. Mit Ernsthaftigkeit, mit ganzem Einsatz. Mit weniger ist es tatsächlich nicht zu haben. Und hier ist der Prophet zwar der Einzige, der diese Vorwegwahrnehmung hat. Aber uns ist es zur Belehrung geschrieben. Den Ältesten ist kein Vorwurf zu machen. Aber uns, die wir alle diese Sachen kennen, wäre ein Vorwurf zu machen, wenn wir genauso blind wie die Ältesten da rumsitzen und sagen, verstehe ich nicht. Versteht ihr? Denn es ist uns im Neuen Testament gesagt, dass alle diese Dinge uns zur Belehrung geschrieben sind. 1. Korinther 4 oder 2. Korinther 4? Wo diese Geschichten sind, das finde ich schnell raus. Genau, das ist es, 10, es ist nicht hier. 1. Korinther 10. Den Moment habe ich so gefunden. Ich will nicht, Brüder, dass ihr unkundig seid, dass unsere Väter alle durch die Wolke, unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und im Meer, und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Und doch hatte Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen. Und dann wird die Beispiel geschrieben, ich will aber, dass wir nicht nach demselben bösen Dingen gelüsten wie sie. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Vers 6 heißt es zuerst. Und dann nochmal Vers 11. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende des Zeitalters gekommen ist. Also das Alte Testament ist insofern für uns enorm wichtig, dass wir daraus beispielhaft ablesen können, wie Gott mit Menschen umgeht. Und deswegen ist das Alte Testament überhaupt nicht vernachlässigbar. Und das Neue nicht zu verstehen ohne das Alte. Deswegen brauchen wir dort vor allem diese Beispielgeschichten, die Art und Weise des Umgangs mit Menschen, um zu verstehen, warum ist das so? Und da sind wir eben heute an dieser speziellen Geschichte. Warum redet Gott wie mit wem? Und da sind wir bei Elisa und er sitzt in seinem Hause und die Ältesten um ihn herum und er nimmt was wahr, bevor es kommt. Wie nimmt er was wahr? Habt ihr nicht gesehen? Und ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Mit welchen Augen sieht er das und mit welchen Ohren hört er das? Kann man so sagen, ja, mit dem inneren Auge. Nun sage ich nochmal, diese Wahrnehmung, diese innere Wahrnehmung ist nicht an den Gott des Himmels und der Erde gebunden. Also an den Bezug auf ihn. Sondern das gehört zu den verborgenen Kräften unserer Seele. Es gibt das berühmte Buch von Hodgman, Verborgene Kraft der Seele. Wenn das irgendwo zu kriegen ist, empfehle ich das ganz dringend, sich zu besorgen. Ist im Brunnenverlag das letzte Mal unterwegs gewesen. Die verborgene Kraft der Seele. Steht da was von geschärfter Sinn oder heißt das nicht eher von einem geschärften Gewissen? Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass geschärfte Sinne irgendwo stehen. Aber es geht um Sinne. Sinne auf das, was droben ist, zum Beispiel. Ich sage nochmal, prophetische Wahrnehmung ist nicht primär gebunden an Gott, sondern in allen Völkern, also es ist primär gebunden nicht an die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Prophetische Wahrnehmung ist nicht gebunden an eine Bekehrung, sondern prophetische Wahrnehmung ist primär gebunden an unsere schöpfungsmäßige Gottes-Ebenbildlichkeit. Man kann eine seelische oder auch eine geistige Wahrnehmung haben und man kann die trainieren. Zum Beispiel, das klassische Beispiel, wenn du in die Völkerkunde gehst, wie wird diese geistige Wahrnehmung üblicherweise geschult? Genau, durch mediale Drangs- oder Drogenerfahrungen. Überall auf der Welt erlebst du Menschen, die diese Wahrnehmung der unsichtbaren Welt haben und die darin geschult werden. Die ganze Esoterikwelle ist die Rückkehr geistigen Interesses in ein entchristlichtes Europa. Und es ist ein Teil der wirklichen Schuld der Gemeinde Gottes, dass sie dieses Wirken des Geistes ausgesperrt hat. Ganz speziell, da hat Deutschland eine große Verantwortung, dass das abgeschnitten worden ist. Und dann hat sich das auf die Hintertür so rein auf die Menschen belegt, weil das Interesse, die Kräfte der himmlischen Welt anzuzapfen, aus dem Menschen nicht rauszubringen ist. Und wenn ich sage, die Kräfte der himmlischen Welt, dann bedeutet das eben auch des Himmels, nicht nur des Himmels Gottes, sondern die Himmel, es gibt es ja im Hebräischen gar nicht als Plural, sondern immer nur im Plural, also immer nur in der Mehrzahl. Es gibt nicht den Himmel, sondern es gibt nur die Himmel. Und zu den untersten Himmel zählt die Atmosphäre. Und das ist die Welt der Geister, so nenne ich das mal so. Wirklich Atmosphäre. Ruach, das ist der Geist, ist gleichzeitig der Odem. Und in der Atmosphäre ist, das ist die Welt der Geister. wirklich, das, was man in den Märchen oder Sagen oder sowas hat, ist die Abbildung der unsichtbaren Realität. Und es ist das Bestreben des Menschen zutiefst, mit dieser unsichtbaren Welt in Kontakt zu treten. Das Telefonat, was ich eben hatte, beinhaltete, dass diese Frau berichtet, dass sie zweimal in ihrem Leben ganz schlimme Erlebnisse hatte, dass ein Geist auf sie gekommen ist. Richtig, sie hat ihn gespürt und hat gefürchtet, dabei verrückt zu werden. Und zu jedem, zu dem sie gegangen ist, hat gesagt, du hast bestimmt eine Psychose, also du hast irgendeine Fehlwahrnehmung. Aber sie kann es ganz klar abgrenzen, dass etwas auf sie gekommen ist. Beim zweiten Mal war sie gläubig und hat dann einen Seelsorger angeschrieben und der hat mit ihr gebetet und dann hörte diese Bedrängnis wieder auf. Aber es fasziniert mich, dass es Menschen gibt, die das so klar für sich kriegen. Andere haben das in sich so verschüttet, dass sie das auch nicht so abgegrenzt wahrnehmen können. Das Fatale ist, dass Gott ganz klare Anweisungen gegeben hat, in welcher Weise Kontakt in diese unsichtbare Welt aufzunehmen ist und was verboten ist. Und dass sich Menschen an diese Verbote einfach nicht scheren. Miri, wie ist der letzte Satz? Meine Bitte, lass die Dinge nebenbei einfach und höre zu und konzentriere dich auf das, was gesagt ist. Nochmal, Gott hat ganz klare Anweisungen gegeben, was alles verboten ist. Oder welche Bereiche geistlicher Wahrnehmung nicht zu einem befriedigenden Ziel führen. Und ich nenne da nun mal auszugsweise berühmte Stelle, 5. Buch Mose, Kapitel 18, 9 bis 14. 5. Mose 18, 9 bis 14. Wir haben im 3. Buch Mose, so wie gesagt auch schon mal im Vorfeld, im 3. Buch Mose dieses Register an sexueller Schuld, die da hintereinander gefügt ist, und wir haben hier im 5. Buch Mose das Register der okkulten Schuld, was ein Mensch auf sich laden kann. Das ist bei weitem nicht erschöpfend, es gibt also verschiedene Stellen in der Bibel, aber das sind Dinge, die alle nicht gehen. Keine Wahrsagerei, keine Zauberei, keine Beschwörung, kein Magiertum, keine Bannsprecherei, keine Totenbeschwörung. Das sind ganz klare Sachen. Und doch sind es bis auf den heutigen Tag die Methoden, mittels derer sich eine Menge an Menschen, auch welche, die sich Christen nennen, Kontakt zu dieser unsichtbaren Welt zu verschaffen suchen. Und manche werden da hinein verwickelt, ohne dass sie das gewollt hätten. Denen empfiehlt der Doktor, bei dieser Hautsache kann ich nichts machen, fahren Sie mal zu dieser Frau, die wird damit fertig. Na, und dann hat es der Doktor gesagt, dann weiß man sogar noch, dass es ein gläubiger Doktor ist, und dann hat man vielleicht ein schlechtes Gefühl, fährt hin und sackt sich eine Belastung für das Kind ein, mit der man gar nicht rechnet. Zum Beispiel, ja. Aber durchs Feuer gehen bedeutet eigentlich Feueropfer. Da gehört zum Beispiel die Abtreibung zu. Abgetriebene Kinder lässt man durchs Feuer gehen. Nicht mehr wie zu der Zeit lebendig. Abgetriebene Kinder werden verbrannt. Ach, du fragst mich Zeug, was ja nicht das Thema ist. Ich nehme mir die Freiheit, darauf in diesem Zusammenhang nicht zu antworten. Wenn das dran ist, dann kriege ich von Gott eine befriedigende Antwort, aber das ist nicht das Thema im Moment. Hier steht eben nicht, du sollst deinen abgeschnittenen Arm nicht durchs Feuer gehen lassen, sondern du sollst deinen Sohn oder Tochter nicht durchs Feuer gehen lassen. Das reicht für mich, um erstmal eine klare Handlungsanweisung zu haben, was nicht geht. Es gehört zum normalen, geschöpflichen Menschsein, dass wir Vermöge der Kraft unserer Seele, Wahrnehmungen der übernatürlichen Welt machen können. und um ein Prophet zu sein, muss diese natürliche Begabung entwickelt sein, da sein. Jeder von uns, also jeder normale Mensch kann gehen. Es gibt Leute, die können nicht gehen, dann weiß man, da ist was nicht normal. Aber nicht jeder gehende Mensch kann einen Marathon so laufen, dass er den Ironman gewinnt. Gestern oder vorgestern hat es ein Deutscher gewonnen, auf Hawaii. Der kann besonders gut laufen. So ungefähr kann man uns vorstellen, so ist es mit Prophetischem. Es gibt Leute, die haben Mühe, die Treppen hochzusteigen. Den brauchst du nicht nach Hawaii zu schicken, um dort diesen Marathon zu laufen. Wird auch gelaufen, ist, mag ja sein. Ja, mag ja sein, wo immer das ist. Was ich damit sagen will, jeder Mensch hat die natürliche Fähigkeit zur Wahrnehmung geistiger Dinge. Es gibt welche, die sind da drin sehr gut und die können das trainieren. Und es gibt welche, bei denen ist das auf irgendeine Weise verkümmert und für die ist das sehr schwierig. Und auch das bewegt sich im biblischen Rahmen. Es ist nämlich so, dass zur Zeit des Alten Bundes zumindest nicht jeder selber den Herrn gefragt hat, sondern man ist zu Menschen gegangen, um den Herrn zu befragen. Auch daran ist nicht von vornherein was Verurteilenswürdiges. Und ich sage, das ist auch heute so. Nicht jeder Christ oder erst recht nicht jeder neugeborene Christ kann zu wichtigen Fragen seines Lebens zu Gott gehen und von ihm selbstständig eine Antwort kriegen. Entweder weil er Gott noch gar nicht so gut kennt oder weil er die Stimme Gottes noch nicht unterscheiden kann oder weil er die Feinheiten des Reden Gottes nicht versteht. Weißt, ich kann meiner kleinen Tochter sagen, zieh deine Schuhe an und bring mal den Mülleimer raus. Und die würde es mit mehr oder weniger Freude machen. Die macht es mit Freude. Aber wenn ich daraus schließe, dass, weil sie mit Freude diesen Auftrag macht, ich ihr als nächstes sage, rechne mir mal bitte diese Integralgleichung aus, dann kann die einen guten Willen, wie immer sie hat, dafür einsetzen. Das wird nichts, denn die kann ja noch nicht mal 3 plus 5 rechnen. Geschweige denn eine Integralgleichung. Und versteht ihr? Nun ist jetzt für ihr Leben eine Integralgleichung im Moment nicht so wichtig, aber es gibt Dinge, die sind wichtig, wenn ich das nicht oder wenn das nicht jemand anderes für sie löst, kommt sie damit nicht zurecht. Wenn sie sagt, Papa, wollen wir mal den oder jenen besuchen, oder ich nehme mal eine etwas ältere Tochter, die schon in der Schule ist, Papa, ich bin zum Geburtstag eingeladen, dann kann ich ihr nicht sagen, ne, dann nimm mal das Auto, das steht draußen und fahr mal hin. Das ist noch nicht dran. Ich kann ihr bestenfalls sagen, wenn ich momentan selber verhindert bin oder nicht will, geh mal zu deiner großen Schwester und frag sie, ob sie dich fährt. Und versteht ihr, das meine ich, prophetische Wahrnehmung und prophetisches Reden braucht eine gewisse Reife in der Gottesbeziehung. Für diejenigen aber, die diese Reife haben, alleine am Alter ihres Glaubenslebens, möchte ich in diesen Tagen das mal rausziehen. Vielleicht um das Aha-Erlebnis zu kriegen. Aha, das hatte ich doch auch schon. Oder beim nächsten Mal muss ich da mal genauer drauf achten. Das ist jetzt, ich sag mal, das ist die relativ lange Vorrede zu diesem Thema. Das Erste, was ich sage, ist regelrecht die Voraussetzung für prophetische Wahrnehmung, genaue Kenntnis des Wortes Gottes. Das bedeutet nicht, dass ich ein wandelndes Bibellexikon sein muss. Und wenn ich sage Kenntnis, meint das nicht genaue Wiedergabe oder genaue Abspeicherung oder genaues Angelernt haben des Wortes Gottes, sondern genaue Kenntnis. Und die kann durchaus punktuell sein. Und ich denke, dass man sich in diese Dimension prophetischer Wahrnehmung auch nur dort hineinbegeben kann oder dann hineinbegeben kann, wenn man über den Gegenstand, den man von Gott zu empfangen sucht, sich im Detail informiert. Eben, so wie wir jetzt mal an diesen Bibeltext rangegangen sind. Guck doch mal, was genau gesagt ist. Spekuliere nicht oder vermische es nicht gleich mit Spekulationen. Wie gesagt, du kannst dich dabei irren, das ist nicht schlimm. Aber dann gib nicht auf und sag, naja, ich habe es dreimal nicht rausgefunden, dann wird es bei mir wohl nichts. Bleib dran, das Wort Gottes im Detail zu erfassen. Und wir kommen bei dieser Sache der genauen Kenntnis an den Punkt, den man gemeinhin Offenbarung nennt. Jetzt weiß ich, wie es gemeint ist, genau. Jetzt frage ich mal, wie sieht es hier aus mit der Offenbarung des Willens Gottes? Zum Beispiel über die Bedeutung des Kreuzes. Fragen wir so, wie lief dieser Prozess des Offenbarwerdens? Na, wie lief das bei dir ab, dass das für dich eine Bedeutung gekriegt hat? So rumgefragt. Ich sag's mal von mir. Wenn ich zurückgucke, dann hat sich dieser eigentliche Prozess der Offenbarung der Wirklichkeit Gottes bei mir in den ersten Jahren meines Christseins abgespielt. Etwa vom 17. zum 25. Lebensjahr. Da ist für mich Offenbarung auf Offenbarung gekommen. Ich habe immer wieder bestimmte Texte gelesen, bis ich sie verstanden habe. Die haben mich auch nicht losgelassen. Den Römerbrief, ich weiß nicht, wie oft ich den gelesen habe. Den Galaterbrief, das ganze Neue Testament, Buch für Buch, Absatz für Absatz, Wirklichkeit für Wirklichkeit. Galaterbrief zum Beispiel. Gesetz und Gnade, wie das zusammenhängt. Und ich weiß immer, da kann ich mich gut erinnern, weil mir geht es heute noch so, dass die Schrift heute lebendig ist, basiert auf der Offenbarung des Wortes Gottes. Heute greife ich auf diesen Schatz zurück. Am Anfang musste der ausgebuddelt werden. Das war richtig Knochenarbeit. Immer wie, ich weiß noch, wie ich manchmal geschwitzt habe, buchstäblich geschwitzt, weil da war so eine Spannung in mir, wo ich wusste, ich komme an den Kern, aber ich habe ihn noch nicht. Und immer wieder. Und immer auf dieses verbunden mit Beten zu sagen, Herr, wie ist denn das gemeint? Wie meinst du das? Ach so. Ah, jetzt begreife ich das. Da habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich das. Nächsten Tag wollte ich mich daran erinnern, dann war das weg. Oh Herr, was für eine Pein. Du hattest mir das doch gestern gezeigt. Wieso habe ich das wieder vergessen? Hilf mir, zeig's mir nochmal. Wieder. Ach klar, so einfach ist es. Wie könnte ich das bloß vergessen? Nächsten Tag wieder weg. Herr, wie geht das denn? Ich habe das schon wieder vergessen. Dann habe ich mir Hilfsmittel genommen, aufgeschrieben. Sehr viel solche Heftchen habe ich mit. Kleine Oktavheftchen hatte ich damals immer wieder aufgeschrieben. Erkenntnis Gottes. Ach, das ist es. Okay, einmal notiert, mit einmal habe ich gemerkt, ich brauchte da nicht mal die Notizen mehr nachschlagen. Da war es dann da. Viele Notizen in der Bibel. Deswegen liebe ich diese zerfledderte immer noch. Ich brauchte mal einen Buchbinder, der sich die Mühe macht, die zu renovieren. Angestrichen. Datum rangeschrieben, wann mir das lebendig geworden ist. Heute kann ich zurückgucken. Manchmal staune ich, wie spät das erst war, in den 90er Jahre hier. Psalm 55 steht dran, 14.01.90. So gewinnen wir Kenntnis des Wortes Gottes. So wird es ein lebendiges Wort. Und dazu sage ich noch was. Es gibt keine göttliche Art prophetischer Wahrnehmung, die nicht an das Wort gebunden. Es gibt einen Haufen prophetischer Wahrnehmung. Aber dort, wo sie nicht an das Wort gebunden ist und wo sie nicht damit übereinstimmt, ist es falsche Prophetie. Geht es über das Wort hinaus? Und ich sag mal wie, im 2. Petrusbrief wird uns gesagt, dass wir das prophetische Wort befestigt haben und dass es gut ist, darauf zu achten, 2. Petrus 1, dass es gut ist, darauf zu achten, als eine Lampe, die da leuchtet an einem finsteren Ort, indem wir das zuerst wissen, dass kein Wort der Schrift sich selber auslegt. Nochmal. Prophetisches prophetische Wahrnehmung, die an das Wort gebunden ist, ist immer und notwendig und zwingend vergleichende Bibelauslegung. Kein Wort der Schrift legt sich selber aus, steht dort. Ja, braucht ihr den Vers genau? 2. Petrus 1, dieses Kapitel, was anfängt, in der Bruderliebe die Liebe, wenn diese Dinge reichlich bei euch vorhanden sind, dann seid ihr nicht fruchtleer. Ab Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift sich selber auslegt. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Da sind wir beim zweiten Punkt. Prophetische Wahrnehmung geschieht getrieben durch den Heiligen Geist. Ich sag mal, an der Stelle wage ich nicht mal ein anderes Wort zu verwenden. Kann ich sagen, durch den Geist Gottes. Wenn hier steht durch den Heiligen Geist, dann sage ich durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das, getrieben durch den Heiligen Geist? Römer 8 sagt, bitte? Genau. Römer 8 sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Es gibt wirklich eine Stufung von Kindschaft. Es gibt, ich sage mal, ein einfaches Kind Gottes zu sein, was wiedergeboren ist durch den Glauben an den Namen Jesu. Und es gibt das, ein vollendetes Kind Gottes zu sein, im Sinne von dem griechischen Wort von Vollendung. Vollendet bedeutet dort nicht perfekt, sondern herangereift, erwachsen. Ein erwachsenes Kind Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass es vom Geist Gottes getrieben wird, der dem Kind bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also der unserem Geist bezeugt. Der Geist Gottes bezeugt einem Kind Gottes, dass wir Gottes Kinder sind. Wir brauchen das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns, dass wir Gottes Kinder sind. Sonst laufen wir immer noch wie die Falschgeld durch die Welt. Immer noch. Getrieben von Lüsten und Sünden. Das kennen wir ja auch noch am Anfang unseres Christseins. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir durch seinen Geist getrieben werden. Das Zeugnis des Geistes Gottes ist, dass wir Gottes Kinder sind. Können wir das alle sagen, die wir hier sind? Frag einfach mal so. Das sind noch nicht alle. Wer kann das von sich so nicht sagen? Das ist keine Gesinnung. Gut, einer ist, der sagt, er kann das so noch nicht sagen. Dann ist tatsächlich dieses Herangereiftsein in Jesus Christus noch nicht vollendet. Ich habe Hoffnung, dass es in diesen Tagen geschieht. Dass man nicht warten muss und nochmal 30 Jahre sich quält, sondern dass dieses Hineintreten in die Fülle Gottes unter uns geschieht. Die christliche Gemeinschaft muss das bringen, wirklich. Getrieben vom Heiligen Geist. Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, was ist oder wodurch ist das Getriebensein durch den Heiligen Geist gekennzeichnet? Was macht das mit einem? Ja, in diese Richtung. Es nimmt vor allem die Furcht weg. Den Geist, den wir empfangen haben, der ist nicht wiederum zur Furcht, sondern es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und das, die beste Übersetzung dafür heißt, des gesunden Denkens. Der Geist Gottes ist durch gesundes Denken charakterisiert und deswegen ist es eine Hoffnung für Leute, die ihr krankes Denken wahrnehmen, die merken, dass sie immer in Gedankenschleifen sind oder dass sie immer niederdrückende Gedanken haben und immer verdammende Gedanken haben, dass das nicht Gottes Geist in ihnen sein kann. Ganz wichtig, es ist nicht der Geist der Furcht, wenn du das jetzt nicht hingekriegt hast vor lauter Aufregung und du wirst danach angeklagt, hör mal, und du wirst danach angeklagt, dann ist es nicht der Geist Gottes. So, dann bist du erst, dann ist, auch dann ist es nicht der Geist Gottes. Ja, schon wenn du im Vorfeld angeklagt wirst, ist es nicht der Geist Gottes. Wirklich, ganz, ganz wichtig. Weil der Geist Gottes überführt, das ist was anderes. Ich sag das mal so mit meinen Worten, so habe ich es dann verstanden, weil mir das jemand praktisch mit ähnlichen Worten gesagt hat. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann wollen wir Gottes Willen tun. Und dann ist es eine Freude, seinen Willen zu tun. Eine Erleichterung. Und wenn das nicht in uns ist, obwohl wir Gottes Kinder sind, dann wird dadurch offenbar, dass das, was dagegen steht, nicht unseres ist, sondern vom Feind. Versteht ihr? Wenn ich ein Gotteskind bin, wenn ich an den Namen Jesu glaube, wenn ich weiß, dass meine Sünden, wenn ich glaube, dass meine Sünden ausgelöscht sind durch sein Blut, bedeckt sind von seinem Blut, und habe trotzdem Verdammnis in mir, dann weiß ich alleine aus dieser Tatsache nüchtern heraus, dass diese Verdammnis dann nicht mehr Gottes Verdammnis ist und nicht meine Verdammnis, sondern eine Verdammnis durch, Besetztheit. Und als ich das ernst genommen habe, habe ich mich nicht mehr reflexartig auf die Seite der Verdammnis in mir gestellt, weil ich bis dahin immer dachte, das ist Gottes Geist, der mich verurteilt. Und ich habe gelernt, diesem Geist zu widerstehen, diesem Geist der Verdammnis. Und das Zeugnis Gottes ernst zu nehmen. Und siehe da, es wurde besser, aber gut wurde es erst, als ich diesem Geist der Verdammnis in mir gesagt habe. Und auch das habe ich gelernt. Ich beschäftige mich nicht mehr mit dir. Wenn du jemanden anklagen willst, geh zu meinem Herrn. Und dann war er ruhig. Denn es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich verachte heute solche Dinge. Aber das ist ein Prozess, bis man das lernt, bis man das auseinanderhalten lernt. Ja? Und daran kannst du merken, das kannst du eben daran merken, dass du es tust, ob damit der Friede Gottes verbunden ist oder ob die Verdammnis zunimmt. Dann gehört jemand anders dazu, dann macht man solche Dinge nicht alleine aus. Das darf man dann nicht alleine ausmachen. Wenn, ja, das kann man nicht selber brechen. Eben, in die Gemeinschaft. Ja, du warst alleine, deswegen. Und hör mal, viele solche Dinge werden erst in der Gemeinschaft offenbar. Deswegen bin ich so glücklich, wenn ich sage, Gott hat geredet heute Nacht. Er hat nämlich nicht zu mir geredet, herrlich. Er hat zu jemand aus der Gemeinschaft geredet. Und dadurch wird es deutlich, Gott ist unter uns. Er bringt Dinge in die Gemeinde. Und indem wir das dort zusammentragen, wird das Bild. Ich habe das vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, eindrücklich gelernt. Wir haben im Büro für eine Sache gebetet, ich weiß nicht mehr den Inhalt. Etwa eine Woche lang. Die hat uns sehr beschäftigt. Und haben gesagt, Herr, zeig uns, was da zu tun ist. Und eines Morgens wache ich auf und habe einen Traum gehabt und denke, das ist die Antwort Gottes, aber ich verstehe die nicht. Und denke, ich muss das erzählen. Fahre ins Büro und dann kommt Mandy und sagt, du, ich muss erzählen, ich habe einen Traum gehabt heute Morgen. Ich glaube, das ist die Antwort, aber ich verstehe das nicht. Und wir erzählen das gegenseitig. Und ich hab eine Lektion für mein Leben gelernt. Gott hat jedem die Hälfte gegeben und zusammengesetzt, war das logisch für uns ganz klar die Antwort auf das. Keiner von uns hat das für sich alleine hingekriegt. Und da habe ich endgültig begriffen, dass Gott, wenn er redet und handelt, es in die Gemeinde hineintut. Deswegen geht es nicht, alleine zu dienen. Denn er sagt, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Im Namen Jesu alleine was zu machen, ist Quark. Er hat gegeben, die einen und die anderen und die anderen. Und seit wir Dinge zusammentragen, ohne jeder für sich den Anspruch zu haben, ich grübel mir das alleine aus und ich bete so lange, bis ich dann weiß, was Gott will, stattdessen einfach die Dinge zusammentragen, ist es sowas von einfach. Und deswegen sind wir zwingend auf die Gemeinschaft der Gläubigen angewiesen. Es ist Gottes Wille und ich habe nicht das Recht, so zu tun, als wäre das nicht sein Wille. Als könnte ich das irgendwann und irgendwie auch alleine schaffen. Und insgesamt, sage ich, ist das eine Befreiung, eine Klarheit, weil dann mit einem Mal wirklich alles Sinn gibt. Dann ist es ja auch logisch, dass er sagt, dass wir Liebe untereinander haben müssen. Nicht als moralische Forderung, sondern als notwendige Voraussetzung, dass ich die Brüder liebe. Dass ich ihre Beschwernisse zu meinen mache. Dass ich ihre Lasten trage von vornherein, als sind es meine. Sind nämlich sowieso unsere. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn eines verherrlicht wird, werden alle mit verherrlicht. Ja? Als eins. Am Anfang der Ehe, während des Zusammenwachsens, hat man das noch ganz deutlich als zwei. Und daraus kann man dann, peinlicherweise ableiten, dass das auch reicht. Aber je länger man mit dem anderen zusammen ist, umso mehr wird man eins und dann merkt man, dass es nicht mehr geht. Also auch da habe ich Jahre gebraucht, um das ernst zu nehmen. Am Anfang habe ich noch gemerkt, wir beten zusammen und sind zwei. Das geht heute nicht mehr. Gott offenbart uns eins. Also wir sind als Ehepaar eins. In Einheit. Aber ein und derselbe Mensch. Nee. Das ändert sich nicht durch die Hochzeit, sondern das ändert sich durch das Einswerden, durch die Sexualität. Und ich sag mal, Leute, die nicht eine biblische Sexualität in der Ehe praktizieren, die werden auch nicht eins. Die können dann irrtümlicherweise auch weiter dienen, als ob sie zwei Leute wären, aber sie sind weder zwei noch sind sie eins. Mhm. Das ist in den ersten paar Jahren auch noch völlig natürlich. Nein, natürlich sind zwei werden zu ein, sie werden ein Fleisch sein. Also sie werden zu einer, sie schmelzen, ja. Ja. Das heißt zwar, sie werden ein Fleisch sein, nicht ein Fleisch werden, aber das ist ein Prozess, das erlebt man ja ganz, ganz praktisch. Wir sind zwei, übrigens, es gibt einen Punkt, da sind wir zwei. Und zwar im Blick auf unsere Kinder. Da bleiben wir zwei. Das ist die Besonderheit der Familie. Also in der Familie habe ich mit meiner Frau zusammen Autorität über die Kinder. Da brauche ich nicht einen Dritten von draußen. Ich brauche schon Dritten, Dritten und Vierten, wo ich mit meiner Frau nicht eins werden kann, wo irgendwas zwischen uns steht. Da brauche ich die zwei oder drei von außen. Aber es geht eben nicht, das was ich damals gemacht habe, ich habe das Beispiel gesagt, ich rufe meinen Seelsorger und sage, bring es mir meiner Frau bei. Das geht nicht. Der könnte mit jemandem anders gekommen sein und uns beiden dienen und sagen, so und so habt ihr was zusammen zu tun. Aber ich kann nicht mit jemand zusammen gegen meinen Partner angehen oder gegen Probleme, gegen Sachen bei meinem Partner. Ja, hallo. Ja, danke. Wir freuen uns auf euch. Ja. Was war diese letzte Sache? Mit der Autorität über die Kinder, ja. Gehen wir zurück zum Text. Und gehen wir mal weiter zu den Dingen, die die Schrift uns sagt. 1. Samuel 9, Vers 9. Das ist das Zweite. Den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Und heute, das ist ja nun auch schon ungefähr 3000 Jahre her, als dieser Text aufgeschrieben wurde, heute würde man den vielleicht Charismatiker nennen oder Visionär oder in anderen Teilen der Christenheit einer, der einen Geist von unten hat. So sinnlos bekämpft man sich nämlich, eben weil man die Schrift nicht kennt. Ich möchte an der Stelle mal auf die Grundbedeutung des Wortes zurückgehen. Das macht sehr viel deutlich, was das heißt. Die Bibel unterscheidet dem Wesen nach in der Art und Weise prophetischer Wahrnehmung drei Bezeichnungen. Und die begegnet uns nur in wenigen, in den allerwenigsten Übersetzungen ganz klar getrennt. Es gibt hebräisch drei Worte, das ist einmal Ruah, Oech, das ist der Seher, wie er uns hier bezeichnet wird. Dann ist das Nabi, der Prophet. Und dann ist das Hose, der Schauer. Und das meint, das ist nur einmal, also in der Elberfelder-Übersetzung ist es nur einmal der Schauer genannt. Und zwar, weil dort diese beiden, die Elberfelder bemüht sich ja, dem Urtext nahe zu bleiben. Ich hätte dafür das Wort Visionär gebraucht. Also wenn ich in dem Übersetzungsteam gewesen wäre, hätte ich zu dem Schauenden gesagt, der Visionär. Der dessen übliche Wahrnehmung über Visionen läuft. Und diese drei Möglichkeiten, Grundmöglichkeiten der Wahrnehmung, möchte ich an den Anfang stellen. Zum Seher steht, also der Seher, also von dem hier die Rede ist, 1. Samuel 9, den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher, nannte man früher Roech. Abgeleitet vom Wort Raach, sehen, wahrnehmen, sich sehen lassen, erscheinen, jemanden etwas sehen lassen, zeigen. Das Wort bedeutet in der Grund- und Hauptbedeutung das physische Sehen mit den Augen. Das würde ich heute sagen, ein Seher ist ein Mensch, der Dinge vorausschaut. Es ist meine Hauptart des Wahrnehmens. Nee, physisch ist erstmal körperlich. Ich, richtige Sehen. Das, ich sage ich mal, diese vorausschauende Fahrweise. Da kennt man nämlich den Ausdruck im Bürgerlichen. Eine vorausschauende Fahrweise kann man trainieren. Wir haben gestern auf dem Herweg mit Frau Schucho hatte gesagt, also du bist ja ein sehr erfahrener Fahrer. Ich bin ja auch bekannt als relativ schneller Fahrer. Und ich sage, ja, das hängt damit zusammen, dass ich, meine Augen sind immer am weitestmöglichen Punkt. Und deswegen kann ich die Strecke dazwischen auf die andere ihre Augen richten und vorsichtig fahren, die habe ich längst, die habe ich, ich sage mir immer, 20 Sekunden vorneweg schon gesehen. Und deswegen fahre ich dort schnell, weil ich weiß, dass es dort geht. Ich versuche meine Kinder ein bisschen zu trainieren, wenn wir unterwegs sind und jemand sitzt vorne und ich sage, hast du dort gesehen, dass das Auto, dass jetzt ein Auto kommt? Nee. Guck, pass mal auf hinter der nächsten Kurve. Bis zur nächsten Kurve und auch die nächste Kurve ist nicht einsehbar. Aber dahinter der Punkt, da war die Straße zu sehen. Und da habe ich gesehen, dort kommt was. Also so trainiere ich meine natürliche Wahrnehmungsfähigkeit. Wenn ich hierher fahre, das ist eine sehr kurvige Strecke, da ist es für mich, man fährt aus Bargemühl raus, den Berg hoch und noch, sobald ich auf der Kuppe bin, gucke ich nicht nur diese lange Gerade, die dann auf der Ecke nach Battin rübergeht, sondern schon rechts das Stück Straße, was dann um diese Wiese herumführt. Und heute kam auf diesem Stück ein Auto und da wusste ich, ungefähr in der Kurve werden wir uns begegnen. Also muss ich langsamer fahren, als das sonst, wenn die Strecke frei ist, zu fahren geht. Und wie gesagt, das ist eine natürliche Fähigkeit. Und die geistliche Wahrnehmung basiert auf der natürlichen. Ich sage wirklich basiert, kann man nicht miteinander verwechseln. Aber wenn jemand natürlicherweise, ich sage ich mal, kurzsichtig ist, dann ist es kaum möglich, dass er geistlich weitsichtig ist. Wirklich. Das ist also, das habe ich viele Jahre beobachtet, dass das eng miteinander verknüpft ist. Dass da Dinge sind, die entsprechen einander. Im Natürlichen und im Geistlichen. Ja, ich denke, das ist so. Weil man von klein, eben, ja, weil man von klein auf ganz anders trainiert wurde, wahrzunehmen. Ich musste mich eben konzentrieren. Und deswegen, ich wirklich an der Stelle wieder einen ganz kleinen Exkurs, ich werbe dafür, körperliche Einschränkungen, sofern sie korrigierbar sind, auch korrigieren zu lassen. Es ist nicht legitim, dass ich sage, naja, habe immer schon schlecht gehört, muss ich mir mit abfinden. Wenn es die Möglichkeit gibt, das Hören zu verbessern. Oder was sonst auch immer das sei. Weil unsere natürliche Erfahrung uns prägt im Blick auch auf die geistlichen Zusammenhänge. Und Gott will unsere Grenzen weit stecken. Wirklich, das ist eine kostbare Sache, wenn wir hineinwachsen in das, sag ich mal, Normale, in diese ganze Gotteswelt. Dieses Wort sehen bedeutet weiterhin, es wird auch allgemein im Sinn von wahrnehmen gebraucht, für hören sogar, spüren, empfinden, erfahren, erleben. Und dazu sind immer die entsprechenden Bibelstellen genannt, wo das raus hervorgeht. Ich sag's mal so, also dieses Wahrnehmen mit den Augen steht in Josua 8, Vers 20, in Richter 13, Vers 19. Und allgemeine Wahrnehmung oder Hören, 1. Mose 2, 19 und 42, 1. Das Spüren und Empfinden in Jesaja 44, 16. Das Erfahren und Erleben in Hiob 7, 7 und Psalm 89, 49. Wen das interessiert, der darf sich das gerne mal abschreiben. 173, 72. Es bedeutet weiterhin im übertragenen Sinne als geistiges Wahrnehmen, nämlich feststellen und beobachten, wie in 1. Mose 16, Vers 4. Erkennen und einsehen, 1. Mose 26, 28. Zur Kenntnis nehmen, Jesaja 52, 15. Unterscheiden, Malachi 3, 18. Bedenken, 2. Mose 33, 13. Häufig auch als bekräftigender Ausruf, siehe. Ja, siehe, so spricht der Herr oder so. 2. Samuel 7 oder Jeremia 1. Sehen ist gleichbedeutend mit Leben. Hiob 3, 16. Erfahrungen machen. Richter 16, 5. Vertrauten Umgang pflegen. 2. Könige 25. Begutachten. Sich kümmern. Besuchen. Auswählen. Im Gegensatz zu den Götzen sieht Gott die Not seines Volkes an. Ja, also auch Gott ist ein Seher. Versteht ihr? Die Götzen kümmern sich nicht drum. Man hofft, dass die helfen. Aber die kriegen gar nichts mit davon. Ja? Also die Dämonen interessiert überhaupt nicht die Not, die jemand dahin trägt, um gewendet zu werden. Sondern die interessiert nur die Person, wie sie beherrschen können. Während Gott die Not seines Volkes sieht, und deswegen ist das eben prophetische Wahrnehmung. Prophetisch heißt ja, von Gott her etwas wahrzunehmen. Und ein Prophet kann nie mehr wahrnehmen, als Gott wahrnimmt. Ja, also deswegen gehört zum prophetischen Dienst auch immer wieder, dass man bestimmte, fixe Ideen, wie nennt man das? Fehlwahrnehmung oder sowas, bei jemandem anders ganz klar entlarven kann, sagt, nee, das ist es nicht. Weißt, wie heißt es? Es gibt ja so eine so falsche Anklagen. Es gibt ja Leute, die stecken so unter einer Verdammnis. Und wenn ich Dinge sehe, wie Gott sie sieht, dann merke ich auch, wenn jemand da drin steht. Dann kann ich ihm sagen, hör auf, vergiss das einfach. Das ist eine Lüge, die dir eingeredet ist, du glaubst sie vielleicht, weil sie irgendjemand eine bedeutende Persönlichkeit dir gesagt hat. Nur Gott sieht es so nicht. Ja, dieses Sehen ist auch, kann eine ungeheure Befreiung sein, wenn Leute drinne stecken in solchen falschen Beschuldigungen, oft also auch selber sich selber gegenüber. Deswegen ist ein Mensch, der als Seher im Dienst des Herrn steht, auch in der Lage, solche belastende Dinge zu entlarven, weil er sieht, wie Gott es sieht. Ja, und Gott sieht eben, dass Götzen nichtig sind. Deswegen kann ich mit voller Überzeugung sagen, dein Horoskop hat das und das gesagt, vergiss es. Denn es ist nicht Gottes Sicht und Gott sieht dich so nicht. Ja, wenn sich jemand daran klammert, dann ist es für ihn eine schlechte Botschaft. Aber wenn einer darunter gequält ist, dann ist das alleine schon eine gute Botschaft. Der Beter ruft Gott an, sich ihm zuzuwenden. Psalm und so weiter. Also, sieh an mein Elend. Ja, heißt das. 35,17 zum Beispiel oder 80,15. Gott sieht alles, auch in die Tiefe. 1. Mose 29,31 oder Psalm 33,13. Er lässt Propheten Gesichter sehen. 4. Mose 24 oder Josua 5. Oder er erscheint und offenbart sein Wort. Also er selber erscheint und offenbart sein Wort. Das ist das, was dann später eben was vergessen hatten. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Mit einmal sieht Petrus klar. Ja, er begegnet einem Mann Gottes und hat ein Aha-Erlebnis. In Wahrheit, jetzt weiß ich, wie es gemeint ist. Das sind Dinge, die zu diesem Sehen gehören. Und das Besondere zum Schluss heißt es, er lässt Propheten Gesichter sehen, erscheint offenbart sein Wort. Er zeigt sich verborgen und nicht direkt. Und das ist das Sehen mit den Augen des Herzens. Das wird inzwischen eben auch von den Ungläubigen aufgenommen. Dieses berühmte Wort von Saint-Exupéry ist, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, gucken kann. Das ist eine Art prophetischer Wahrnehmung. Wir werden uns nachher mal ein paar solche Leute angucken, die Seher waren. Das zweite ist der Prophet. Nennen das mal so, Menschen mit Einsicht. Dann Propheten, Einsicht, ich nenne das mal so, Einsicht. Also Weitsicht ist eine natürliche Begabung. Das ist mehr als Weitsicht. Das gehört zwar zur Einsicht in der Regel. Ich muss sagen, es ist frustrierend, wenn man ein Seher ist, und ich rechne mich wirklich zuerst in diese Richtung mit meiner Begabung. Es ist zutiefst frustrierend, wenn man Dinge sieht, ganz klar, wie sie zusammenhängen und auch was kommen wird, und um dich herum hast du Leute, denen das fehlt. Und die dann auch sagen, was willst du eigentlich, nerv uns doch nicht. Wir haben es doch schon genug zu tun, und wenn du dann hier noch Dinge heraufbeschwörst, so wird es dann oft gesagt. Sehen die das nicht? Ist doch so klar. Und es ist weiter nichts, als dass man weiter sieht, dass man Zusammenhänge im Größeren sieht. Und das kann das Umfeld schwer frustrieren, wenn sie nicht gelernt haben, solche Dinge anzunehmen von Gott her und ernst zu nehmen und sich frühzeitig schon auf den Weg zu machen. Für mich eine der wichtigsten Erfahrungen, die in der Kirchengeschichte dazu stehen, dass, ist ja bekannt, 1906 dieser Völkermord an den Armeniern, an den christlichen Armeniern geschah, von den Türken, also noch im Osmanischen Reich, der als Vorbild für Hitler gedient hat, dass der Holocaust, also die Judenvernichtung, ohne Maßregelung der Weltgemeinschaft vonstatten geht, weil auch dort schon über 1 Million Menschen ausgerottet worden sind. Sie haben sie einfach zu 100.000 in die Wüste getrieben und haben sie dort verhungern und verdursten lassen. Und vorneweg, also ist ja die älteste christliche Kirche gewesen, also die armenische mit der äthiopischen etwa zusammen. Und dort im Kaukasus, also in einem seit wiederum Jahrhunderten feindlich geprägten Umfeld von muslimischer Völkerschaft, in der sich die Armenier bewegt haben. Und in diese sehr alte traditionelle Kirche hinein ist etwa 1850 oder 60 ein russischer, also ein orthodoxer Prophet gekommen. Der kam nicht alleine, also es kamen da Russen hingezogen, die wegen ihres anderen, also ihrer anderen Glaubensüberzeugung, naja, Außenseiter waren, nicht Glaubensüberzeugung, Glaubenspraxis, die orthodoxe Kirche, russisch-orthodoxe Kirche, sie hat eine andere Glaubenspraxis, also Ikonen, Verehrung und sowas, aber eben auch ganz stark dieses prophetische Element, was ich schon sagte, die Starezen, also diese Heiligen der Ostkirche, haben ein ganz starkes prophetisches Element. Und sie kamen in diese zentrale Gegend der Armenier, und unter ihnen war ein Prophet, also ein Propheten, Junge eigentlich, der ungebildet war, weder lesen noch schreiben konnte, aber mit einer Bibel von Haus zu Haus zog und den Einsässigen dann mächtig auf den Keks gegangen ist, weil wenn er kam, hat er erwartet, dass die Arbeit ruht und dass sie ihm aus der Bibel vorlesen. Ich sag mal eigentlich, sein Auftrag war, dass sie sich aus der Bibel vorlesen. Dadurch, dass er selber nicht lesen konnte, war das so die Art und Weise, dass er sagt, lies mir vor. Und er hatte immer ein Wort für die Leute damit. Und für die einen war es ein heiliger Mann, vor dem sie sich gescheut haben. Und für die anderen war es ein Spinner, der sie nur von der Arbeit abhält. Und eines Tages kommt er und ruft die Ältesten zusammen und sagt, Gott hat ihm gezeigt, sie sollen wegziehen, dass, also er hat ihm gezeigt, wohin. Ja, und er sagt, dann sag doch mal, wohin, zeichne das doch mal auf. Ja, und dann hat er gezeichnet, in Gebilde da auf den Sand, da haben sie gesagt, keine Ahnung, also müssen wir mal den Lehrer holen. Der Dorflehrer, der hatte ja Geografie gelernt, vielleicht kann er erkennen, was die meinen. Und er sagt, das ist die Karte von Amerika. Und das, den Punkt, den er zeigt, das ist die Westküste. Das könnte Los Angeles oder San Francisco sein. Und dann hat dieser Prophetenjunge gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass hier eine ganz große Verfolgung kommen wird und ihr sollt auswandern und sollt dahin gehen. Und in den nächsten 20 Jahren sind etwa die Hälfte der Armenier nach Amerika ausgewandert. Und die andere Hälfte hat gesagt, so was Beklopptes, unsere Väter wohnen seit fast 2000 Jahren hier, wir werden uns doch hier nicht auf so eine windige Geschichte einlassen. Und dann, ich glaube 40 Jahre später, kam diese Verfolgung, da war der Junge selber schon tot, der fast das gesamte armenische Volk zum Opfer gefallen ist. Und der das bezeugt, das ist Dimas Schakarian, es dürfte ja ein bekannter Name sein, der Gründer der christlichen Geschäftsleute, dessen Großvater gehörte zu den Ausgewanderten. Und der Zug nach San Francisco, und dort ist ja diese Erweckung 1906, parallel, während da die Ausrottung des Volkes lief, ist unter den anderen eine Erweckung ausgebrochen, die später zur sogenannten Pfingstbewegung und zu der geistlichen Gemeindeerneuerung auf der ganzen Welt geworden. Auf das prophetische Wort hin. Und das Peinvolle ist, man sieht in der Sache und sagt es den Leuten und niemand sonst sieht das. Und dann hast du eben die Herausforderung, der nimmt das ernst oder nimmt es eben nicht ernst. Und da kannst du gar nichts machen. Und da haben wir das Beispiel eben, wie das bei Elisa ist. Elisa sieht die Dinge, die kommen werden. Er nimmt sie wahr. Nun kann man fragen, wie kann er das hören? Hat er Röntgenaugen, dass er durch die Mauern gucken kann, oder hat er irgendwie ein übernatürlich gutes Gehör? Gott gibt ihm die Möglichkeit, die kommenden Dinge zu sehen, als seien sie schon da. Und das kann ich so bezeugen. So funktioniert Seher sein. Das kenne ich seit vielen Jahren. Man nimmt Dinge wahr, die kommen werden, und wie sie kommen werden, als sind sie schon da. Und ich gebe mir immer Mühe, das also voneinander zu trennen. Es gibt so Zeiten, wir haben ja Anfang des neuen Jahrtausends eben eine Erweckung gehabt, und dann muss man wirklich aufpassen, dass nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ich habe mir in der Zeit, wo sehr viele Leute kamen und Hilfe gesucht haben, angewöhnt gehabt zu sagen, das sehe ich so. Das ist kein Wort Gottes oder das ist kein Eindruck von Gott so. Das muss man dann manchmal richtig voneinander trennen. Natürlich sehe ich nicht immer und alles voraus. Wie denn? Für mich ist es wie am ersten Tag immer ein Wunder und eine Freude, wenn Gott mir eine Sache zeigt. Und ich wage nicht, etwas als Sicht Gottes auszugeben, was ich nur natürlich, ich sag mal, mittels meines Verstandes kombiniert habe. Der funktioniert auch nicht ganz schlecht. Aber das ist durchaus was anderes. Was ich kann auch verstandesgemäß zu Schlussfolgerungen kommen. Aber das ist was anderes als Sehertum. Das ist am ehesten so zu erklären mit Intuition, also mit einer inneren Wahrnehmung. Wie das natürlicherweise funktioniert, möchte ich nochmal sagen. Nun sind ja nicht viele Männer unter uns, aber vielleicht ist es für die wichtig, das trotzdem zu wissen. Vor 15 Jahren hat meine Frau gesagt, du, Frank, die Tochter hat das und das Problem. Ungefähr ein Dreivierteljahr später habe ich gesagt, Beate, die Tochter hat ein Problem. Das habe ich dir damals doch schon gesagt. Was hast du nicht? Hatte ich vergessen. So viel Zeit war dazwischen. Warum machst du nichts? Ich habe dir das doch damals gesagt und habe um einen Rat gefragt, wie wir damit umgehen wollen. Hast versagt. War mein erster Umgang damit. Ein paar Jahre später hatte sich das auf ein halbes Jahr verringert, die Zeit, und ich konnte mich so vage erinnern, dass er tatsächlich schon mal was gesagt hatte. Inzwischen ist der Unterschied der Wahrnehmung noch auf ein paar Stunden gerutscht, oder sage ich mal, vielleicht wenige Tage. Und ich habe gelernt, mühsam gelernt, dieses Wahrnehmen meiner Frau total ernst zu nehmen. Eben nicht erst zu warten, bis mir die Dinge auf die Füße fallen, dann merke ich die. Sondern dann, wenn meine Frau sie wahrnimmt innerhalb der Familie. Und dann mich mit ihr eins zu machen und sagen, Herr, ich habe zwar keine Ahnung, was meine Frau meint, aber aus der Erfahrung weiß ich, dass sie schon recht hat. Ich bitte dich, nimm du die Situation in die Hand. Und ich danke dir, dass das so zeitig ist, dass nicht erst ein Schaden passiert, sondern dass es im Vorfeld schon deinem Schutz anbefohlen werden darf. Insofern bin ich überzeugt, dass es ein natürliches Sehertum in der Familie üblicherweise bei den Müttern gibt. Und die braucht das männliche Korrektiv. Wenn ich jetzt auch eine Frau wäre, würde ich sagen, oh Schreck, was machen wir bloß? Kopf in den Sand und warten, bis das Unglück über uns weggezogen ist. Oder Panik, wirbeln, alle Welt verrückt machen. Oder aber, ich nehme diese männliche Fähigkeit des Stehens, und zwar wirklich auch des Stehens vor Gott, ernst. Und nimm die Sorge, die bei meiner Frau wirklich ankommt, ernsthaft und richtig dort auch ist, ihr ab und sage, ich mache es jetzt zu meiner Sorge, aber ich behalte sie nicht, was bekäme ich dazu? Sondern gebe sie an den, der damit umgehen kann, an Jesus Christus. Das ist der praktische Weg. 17 Jahre früher wusste ich das auch noch nicht. Und ich hätte nicht meine Frau angeboten, dass sie jemand anders an den Hals gehängt kriegt. Das ist schon dein Lernfeld. Das ist schon dein Lernfeld. Und mit einer Frau das durchzumachen, ist schon genug. Da ist man schon locker ausgelastet. Na wirklich, da ist man locker ausgelastet. Das ist ungefähr das, was man als Mann ertragen kann. Sich dann noch mit einer zweiten zu belassen, habe ich immer gedacht, wie bescheuert müssen die Männer bloß sein. Als ob eine nicht schon genug Probleme hat und macht. Ich meine das wirklich positiv. Also das ist das, was man aushalten kann. Weil das eben wirklich Erfahrung braucht, um das bei Gott zurückzugeben. Ja, damit wären wir bei der ersten Art der geistlichen Wahrnehmung, Voraussetzung Nummer 1, Voraussetzung Nummer 2. Ja? Das geht normalerweise ineinander über. Also auch, ich sage ich mir, die normale Intuition kann Gott nutzen und er braucht diese normale Intuition. Allerdings kann die genauso gut dämonisch besetzt werden. Das ist einfach die Gefährdung. Und deswegen ist das die Voraussetzung. Treibt uns der Geist Gottes oder treibt uns die Sorge, treibt uns die Panik, treibt uns die Angst. Dann funktioniert das nicht. Weißt du, wenn nicht der Geist Gottes uns treibt, und da merkt ihr, dass ich da am Ende dessen bin, was ich erklären kann. Das kann ich nicht. Wenn nicht eben, Marianne sagt das, aus dem Wort Gottes wird das geboren. Das ist meine einzige Sicherheit. Ich sage euch das so. Ich habe keine andere Sicherheit und ich werde keine andere kriegen. Außer das Wort. Und auch die Propheten früher hatten nichts anderes, außer das Wort. Sie hatten viel weniger Wort Gottes als wir. Deswegen war es für sie schwieriger. Wir haben das ganze Wort Gottes. In Jesus Christus leibhaftig und durch seinen Geist in uns wohnend. Und anders als die Propheten, die, die das punktuell erlebt haben, ist der Geist Gottes als Taufe über uns gekommen. Als wirklich hineingetaucht sein. Das heißt, das steht mir immer zur Verfügung, aber ich habe es nicht immer praktisch da. Das heißt, dass es nicht nötig ist oder dass ich mich mit dem Natürlichen zufrieden gebe. Ich glaube eher das Zweite. Deswegen sind mir Leute wichtig und ein Vorbild, die in dieser beständigen Beziehung zum Herrn praktisch leben. Ich sag mal, das ist der Grund, warum ich so Wert drauf lege, mit Melanie in Kontakt zu sein. Oder mit Frau Schwuchel. Oder mit Leuten, die sonst ihr Leben ganz dem Herrn geweiht haben und die ihren Alltag alleine auf ihn ausrichten. Das ist meine ganze Leidenschaft, mit solchen Leuten umgeben zu sein, seien es Männer oder Frauen oder Kinder. Weil das der Ort ist, an dem Gott sich offenbart. Dort haben wir Heiligtum, da haben wir wirklich Himmel schon hier. Deswegen freue ich mich, dass Franz Schade zweimal statt einmal im Jahr hier ist. Dass das Leute sind, die auf Gott hin ausgerichtet sind. Mit denen möchte ich mich umgeben, von denen möchte ich lernen und mit denen zusammen möchte ich lernen. Propheten sind demgegenüber, ich nenne das mal so, Menschen mit Botschaft. Und aus dieser unterschiedlichen, ich sag mal, aus dieser unterschiedlichen Art des Dienstes heraus wird schon klar, warum man zum Seher geht, aber der Prophet zu den anderen kommt. Verstehst du? Wenn ich Einsicht brauche, ich brauche ja normalerweise eine Einsicht und ich renne doch nicht wohin und sage, hast du eine Korrektur für mich? Üblicherweise nicht, ja? Sondern ich laufe meinen Weg und dann werde ich korrigiert. Und deswegen sind das eben auch teilweise unterschiedliche Leute, ganz krass und in der ganzen Breite. Das Dritte sind dann die, ich nenne sie so, Visionäre, Schauer. Visionäre. Schreibt man nur in Klammern dahinter, was möglich ist. Menschen mit Einsicht sind auch Menschen mit Eindrücken. Da kann man es manchmal nicht so genau sagen, nicht so bis in die Details. Aber Propheten, Menschen mit einer Botschaft, die können genau sagen, so spricht der Herr. Oder der Engel des Herrn begegnete mir und hat mir das und das offenbart. Und Visionäre, das sind Menschen mit Bildern, die eine Vision haben, wo ein Film abläuft, die eine Schau haben oder auch Träume. Ein Mensch mit Bildern ist zum Beispiel ganz typischer. Im Alten Testament ist wer? Der sagt es so. Ich sehe es, aber nicht jetzt. Ich schaue es, aber von ferne. Wer war das? Biliam. Der falsche Prophet, in Anführungsstrichen. Der hat eine klare Vision von Gott, aber das war kein Mann Gottes. Das war ein ganz klassischer Visionär. Komm, verfluche mir das Volk Israel, sagt Balak, der Moabiter König. Und er ist nach dem Geld. Und verstehst du, deswegen lehnen Leute wie der Mann Gottes aus Juda und Elisa das Geld ab von Naaman, weil es Heiden sind und weil die ein Geschäft gewohnt sind zu machen, ja, mit dieser Vorausschau. Und das ist ja bis heute so, das ist ein richtiger Geschäftszweig. Astrologie, Wahrsagerei, Handeln, das ist ein Geschäftszweig. Und du kannst nicht mal sagen, dass das unverdient wäre. Denn abgesehen von dem Haufen Scharlatanen, die sich auch auf dieser Ebene tummeln, kostet es die Leute oft viel. Und die Medizinmänner oder Schamanen oder wie die sonst eben auch heißen, in den Naturvölkern, die kostet das manches Mal ihre Gesundheit. Ja? Versetzen sich in Drogenrausch, versetzen sich in Trance. Lassen sich von Geistern besetzen, um Kontakt zu dieser unsichtbaren Welt aufzunehmen. Die müssen irgendwo von leben. Aber für einen Gottesmann wird es dort gefährlich, wo er anfängt, davon leben zu wollen, wenn ein Ungläubiger zu ihm kommt. Das ist durchaus legitim, wenn jemand zu mir kommt und will ein Wort Gottes haben. Wenn ich den eins kriege, werde ich ihm das sagen. Wenn nicht, sage ich ihm nichts. gebe ihm vielleicht noch einen Rat. Aber wenn mich dann ein Ungläubiger bezahlen will, dann wird es für mich gefährlich. Und deswegen ist jemand wie Biljam so ein gefährdeter Mann. Der hatte Schauen auch von Gott selber. Da kann man sich wundern, wie kommt denn das, dass diese Visionäre oder diese Naturvölker manches Mal richtig von Gott Offenbarung kriegen. Nur weil sie gelernt haben, in der geistlichen Welt sich zu bewegen. Und manche, die Gott nicht kennen, also sehr häufig treffen Missionare, wenn die in irgendeinen wirklich unerreichten Stamm kommen, auf Leute, in der Regel sind das nämlich die dortigen Medizinmänner, die nach ihrem Verhältnis ehrlich Gott suchen und denen zum Beispiel, bevor jetzt jemand kommt, nachts im Traum gesagt wird, es kommt dann und dann jemand, der wird euch von eine ganz wichtige Botschaft geben, auf den hört. Da gibt es zahllose Berichte aus der Außenmission. Ja. Eben, er hat sich ihnen offenbart. Und das sind oft Menschen, die auf diese geistliche Welt achten. Häufig wird es von Dämonen besetzt, aber es kann auch wirklich von Gott sein. Problem ist, wo sich das vermischt. Und deswegen, das Problematische an Biljam ist diese Vermischung. Und problematisch ist es auch für uns, solange sich das mischt. Solange wir nicht wirklich wissen, ist es der Geist Gottes oder nicht. Und das können wir wiederum nur wissen durch den vertrauten Umgang mit Jesus Christus. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich und sie folgen mir. Und so wie ein Kind an die Stimme der Eltern gewöhnt wird, ich sag mal, so nervig das manchmal ist mit Lukas, an einer Stelle kann er uns allen ein Vorbild sein. Mama, Mama, Mama. Wie so ein kleines Entchen. Mark, Mark, Mark. Alles in Frieden. Das Hören auf die Stimme, das ist das, was wir eigentlich als Kinder Gott, also wirklich als Gläubige brauchen. Herr, bin ich noch auf dem Weg? Du sagst mir gar nichts mehr. Was habe ich die ersten Jahre meines Christseins gelitten, wenn Gott nicht zu mir geredet hat? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Habe ich mich verlaufen? Habe ich was falsch gemacht, dass er mir nicht mehr antworten tut? Mitten im Gottesdienst ein Satz, der wieder in mein Herz fällt. Ich danke dir, Herr. Alles andere konnte ich vergessen. Inhalt der Predigt war alles nicht wichtig. Das, was Gott gesagt hat, das, was wir hier haben, ist gerade so viel wert, wie Gott es in deinem Herzen lebendig macht. Ihr seid es gewohnt, ich packe hier einen Berg Torten hin. Da kann man sich dran den Magen auch verderben, wenn man versucht, das alles in sich reinzuschaufeln. Deswegen das aufnehmen, was zum Leben dient. Das kann ein Satz sein an einem Tag. Hauptsache, Gott redet es zu dir. Und du tust es dann auch. Vater, dazu segne uns an diesem Nachmittag. Hab Dank dafür. Amen.